Ja, in der Predigt geht es nochmal um die Kraft. Und ich möchte uns zwei Verse lesen, um es einfach nochmal in Erinnerung zu rufen. Aus Römer 1, die Verse 16 und 17. Da steht: Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben.
Eine kleine Schar. Aber das macht überhaupt nichts, wo zwei oder drei in Jesu Christi Namen versammelt sind, da ist er mitten unter ihnen, diese Verheißung haben wir. Und so, ja, dürfen wir gespannt sein, was er uns heute sagen will, heute Morgen. Und als Einstieg habe ich eine Frage. Habt ihr heute schon geliebt? Was für eine Frage, aber ist es nicht das, worum sich unser Leben dreht? Heute schon geliebt? Heute Morgen wollen wir uns mit dem wohl wichtigsten Glaubensthema überhaupt beschäftigen, welches sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament die tragende Rolle spielt und sich gleichzeitig als roter Faden durch die ganze Schrift zieht. Und damit ist es aber auch immer wieder ein Reizthema für viele Menschen und vielleicht für uns alle. Denn es deckt mein oder unser Leben vor Gott komplett auf. Nicht nur, dass es das oberste Gebot ist, welches der an Gott gläubige Mensch einhalten soll, sondern es muss auch gelebt werden, damit der Glaube überhaupt erst lebendig und wahrhaftig sein kann. So ist Thema heute Morgen Gott lieben aus ganzer Kraft. Und Gott lieben aus ganzer Kraft steht als Aussage über diesen Sonntag und damit stellt sich mir die Frage, wie stehe ich persönlich dazu, als Mensch, als Glaubender, als jemand, dem Christus, der Erlöser, begegnet ist? Wie verhalte ich mich gegenüber meinem Gott und anderen, wenn ich das einmal begriffen habe, dass Gott mich zuallererst geliebt hat? Ja, diese Aussage ist nicht nur als ein Glaubensstandpunkt zu betrachten, sondern beinhaltet gleichzeitig eine existenzielle Frage zum immer wieder oder immerwährenden Überprüfen, wo man selbst eigentlich steht und worauf man seinen Glauben baut, sofern man denn an den einzig wahren Gott und seinen Sohn Jesus Christus glaubt und sich nicht seinen eigenen Gott zusammenbastelt. Gott lieben aus ganzer Kraft, darin steckt demnach das Prüfen und Überprüfen von dem, was man hört, liest oder sieht, wie man es wahrnimmt oder ob man es überhaupt hören will und in sich aufnimmt. Des Weiteren, was man glaubt und letztendlich, wie man vor Gott leben will. Vielleicht irre ich mich ja auch und es ist für euch überhaupt gar keine Frage. Mir jedoch bereitet es schon mal Schwierigkeiten und ich muss mich immer wieder fragen, ist mein Glaube nur ein Standpunkt? Haue ich vielleicht nur manifestierte Floskeln raus, weil man es ja so in frommen Kreisen gewohnt ist und die Leute gerade das von einem erwarten? Habe ich eine lebendige Beziehung zu meinem Gott und will ich sie überhaupt haben? Das heißt doch auch, dass man dann die Beziehung pflegen muss. Diese Beziehungspflege wiederum kann nicht auf Einseitigkeit beruhen. So liebt uns Gott zwar bedingungslos auf der einen Seite, jedoch will er als Gegenleistung wieder geliebt werden. Kann ich das überhaupt? Erst dann, wenn die Liebe auf Wechselwirkung beruht, kann man überhaupt von einer Beziehung sprechen. Darum kann der Glaube nicht nur ein Standpunkt sein, sondern will gerade sichtbar in der Liebe gelebt werden. Wenn man also Christus wirklich konsequent folgen will, dann muss der Glaube auch gelebt werden. Das heißt aber auch, dass man unbequeme Dinge nicht beschönigt und dem anderen zum Beispiel aus Liebe die Wahrheit sagt. Sich selber darf man ebenfalls nicht vormachen. Sünde muss als Sünde benannt werden, denn Gott kann Sünde nicht sehen und schon gar nicht gutheißen. Demnach können wir nicht nur das reden, was dem anderen gerade in den Kram passt und es ihm wohl gefällt. Wir sollen aber auch nicht aus Rücksichtslosigkeit verletzen. Jesus hat dies nie getan. Er blieb immer in der Wahrheit und in der Liebe. Die Bibel nennt alles andere Ohrenjucken bei Zuhörern, die nur auf das hören, was ihnen gerade gefällt. Sie wollen nicht die Wahrheit hören, weil sie eventuell in ihrem Stolz verletzt werden könnten. Und man sich ja dann wiederum eingestehen muss, dass man doch nicht so gut vor Gott ist und Vergebung in Christus braucht. Schlimmer noch aber sind die, die nur das reden, was den anderen gefällt, weil es ihnen vielleicht schmeichelt und es ihnen Lob und Anerkennung bringt. Wer die Wahrheit sagt, ist oftmals unbequem und wird irgendwann gemieden. Wo sehen wir es am deutlichsten? Bei unserem Herrn Jesus. Er hat immer die Wahrheit gesagt und das hat ihn letztlich für uns an das Kreuz gebracht. Deshalb müssen wir heute vielleicht mehr denn je auf das achten, was jemand sagt und genau darauf schauen, wie er lebt. Denn daraus kann man immer noch am besten beurteilen, was jener Mensch glaubt. Darum wird zum Beispiel Timotheus von Paulus ermahnt, stets in der Wahrheit zu bleiben und Gottes Wort auch in der Wahrheit weiterzugeben. Luther drückt es dabei ganz schön drastisch aus. 2. Timotheus 4, ab Vers 2 möchte ich mal lesen. Predige das Wort, steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, richte dein Amt redlich aus. Nun dürfen wir aber auch die andere Seite nicht vergessen, denn wer sich auf die unbequemen Worte Gottes einlässt, sie hört und aufnimmt, der wird letztlich wahren Frieden und Ruhe in seinem Leben finden, durch das Heil, welches er allein in Christus erlangt. Und wiederum der, der sich nicht scheut, die Wahrheit zu sagen, indem er Christus als seinen Herrn bekennt, wird auch seinen gerechten Lohn empfangen, nämlich spätestens im Himmel, und der Herr wird ihn nicht verstoßen. Denn nur einen Standpunkt zu haben oder zu vertreten, ihn aber nicht zu leben, bringt gar nichts. Wenn unser Glaube nicht mehr als ein Standpunkt ist, den wir einmal für immer bezogen, heißt es in einem Lied von Hartmut Birkelbach, und es geht weiter, und nicht lebt und gelebt und erfahren wird, ist er tot und wir selbst sind betrogen. So wollen wir uns doch nicht selbst betrügen, indem wir uns etwas vormachen, denn unserem Gott können wir nichts vormachen. Unser Gott ändert sich keinesfalls und das muss man immer wieder aufs Neue klarstellen. Wie oft hören wir Argumente von Menschen, die sich speziell auf einige Aussagen der Schrift festlegen und sie für wahrnehmen und auch gern annehmen, andere Dinge aber für ihr Leben von vornherein ausklammern. Und das gilt meist für die Dinge, die nicht so angenehm zu hören sind, ob sie nun im Alten oder im Neuen Testament stehen. Sie vertreten lediglich einen Standpunkt, haben aber kein Leben in sich. Die Kraft, die mit dem Wort Gottes einhergeht, verleugnen sie. Doch wenn nur die positiven Dinge immer wieder gehört und angenommen werden, wird unser komplettes Gottesbild falsch. Sollten wir deshalb nicht auch das weniger Angenehme annehmen? Ja, wir sollten. Und nur wenn wir alles annehmen, was uns Gottes Wort sagt und was Gott uns in seinem Wort offenbart, werden wir dahinter auch seine ganze Liebe für uns entdecken können. Unser Gott ist, wie gesagt, unveränderlich. Und deshalb gelten alle Worte der Schrift gleichwertig und gleich wichtig für uns alle. Wenn wir nur den kleinsten Teil ausklammern, so schwächen wir Gottes Wort und damit die Wahrheit Gottes ab. Können wir denn Gott einen Lügner strafen? Das tun manche Menschen, indem sie Teile der Schrift ausklammern, verändern oder sogar weglassen. Jesus lässt aber niemanden im Unklaren darüber, was mit jenem geschieht, der Worte der Schrift einfach weglässt und oder auch Worte hinzutut. So steht in der Offenbarung geschrieben, Offenbarung 22, Abvers 18, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben ist. Wer will also leichtfertig sein Erbe, was uns Gott verheißen hat, aufs Spiel setzen? Und dass dies nicht nur für die Worte der Offenbarung gilt, wird deutlich, weil Gott schon immer davor warnte, die Schrift einfach zu verändern. So lesen wir schon im 5. Mose, Kapitel 4, Vers 2. Ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete, und sollt nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn, eures Gottes, haltet, die ich euch gebiete. So geht es immer um das Gesetz, nicht nur wie hier bei Mose. Es geht um das Gesetz der Liebe. Und wie ich mit den Geboten meines Gottes umgehe und ob ich anerkennen kann und will, dass er es nur gut mit mir meint. Und darum wollen wir uns heute diesem Thema stellen, welches eigentlich sehr angenehm ist. Und doch lässt uns dieses eigentlich aufhorchen. Und das sollte es auch, denn immer wenn wir uns mit der Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes beschäftigen, müssen wir ihm in Ehrfurcht begegnen. Und das heißt eindeutig, dass wir das Thema der Liebe nicht zu leicht nehmen dürfen. Denn es ist einfach gesagt, natürlich liebe ich Gott. Doch Obacht, sind wir uns dessen bewusst, dass Gott mein Leben ganz haben will und ich dann nicht mehr über mich selbst verfügen kann? Liebe ist nicht nur ein dahergeworfenes Wort, auch wenn die Menschen damit oftmals so umgehen. Liebe sind Worte und Taten, geboren aus Glauben an den, der Liebe ist, oder wie mein Bruder Martin immer sagt, der Wille zur Gemeinschaft. Ja, Gott möchte Gemeinschaft mit einem jeden von uns, sogar mit mir, der ich ein Sünder bin und obwohl ich meinem Gott so viel Kummer bereitet habe. Gott liebt alle Menschen gleich, ohne Ausnahme. Und er will uns in seine Gemeinschaft zurückholen, die wir durch unsere Sünde zerstört haben. Und es gibt jetzt durch Christus, der unsere Schuld auf sich geladen hat, die Möglichkeit, wieder in diese Gemeinschaft mit Gott zu gelangen. Und die durch die Sünde unüberwindbare Kluft ist endlich durch eine Brücke der Liebe überwindbar geworden. Diese Brücke hat Gott in Christus aufgebaut und so brauchen wir nur darüber zu gehen. Gott ist uns entgegengekommen in seinem Sohn. Jedoch muss jeder selbst sich entscheiden, muss loslaufen und ihm entgegengehen. Und es gibt keinen anderen Weg. Nur über den Sohn geht es zum Vater. So nimmt Gott einen jeden auf, der ihn um Vergebung bittet und sich durch seinen Sohn versöhnen lässt. Wie wir ja beim Lobi vergangene Woche schon betrachten konnten, gibt es verschiedene Glaubensgrundsätze. Doch eine Neutralität gegenüber Gott gibt es in keinem Falle. Auch wenn der Mensch Gott ablehnt, zeigt er darin seine Glaubensgrundhaltung. Und damit sind wir also schon mitten im Thema. Denn wir wollen uns mit dem Glaubensgrundsatz beschäftigen, der uns in die Nähe Gottes bringt. Und so heißt es, 5. Mose 6, Vers 5, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Wie sieht es also mit der Liebe in unserem Leben zu Gott aus? Ist da noch Leben? Ist da noch Feuer im Glauben? Ja auch oder gerade das Feuer der ersten Liebe. Jeder Verheiratete sollte es kennen, dass man von der anfänglichen Schwärmerei, von dem Verliebtsein in die weitaus tiefer gehende Liebe kommen kann. Das schließt das Verliebtbleiben nicht aus. Jedoch lernt man ja auch die Macken, Schwächen, genauso wie die Stärken des anderen kennen oder besser kennen. Und das macht diese Liebe erst stabil, intensiver und belastbarer, wenn man sich darauf einlässt. Nun muss man nicht verheiratet sein, um Gott und seine Liebe anzunehmen und zu begreifen. Oder vielleicht doch, indem man sich Gott im gewissen Sinne verheiratet. Nur ist es bei Gott so, dass er keinerlei Schwächen hat, aber er kennt die unsrigen und gerade weil er um sie weiß, kann er uns mit Liebe begegnen. Deshalb kann man, wenn man Gott und sein Heil in Christus angenommen hat, in seinen Gott genauso verliebt sein, aber auf einer höheren Ebene, die aus lauter Dankbarkeit und auch Abhängigkeit herrührt und erwächst und auch weiter wachsen kann. Leider will der Mensch nicht abhängig sein, schon gar nicht von einem Gott, den man nicht sehen kann. Und das macht die Lage so schwierig. Egoismus regiert die Welt. Das Streben nach Macht, Herrschaft und Besitz und das Sorgen darum saugt den Menschen leer und verändert ihn, sodass für das wahre Leben, welches in Christus gegründet, auf die Zukunft hofft, kein Platz mehr ist. Wir sehen und erleben es in der Welt tagtäglich, wo man sich selber aus Gier in jeglicher Form, notfalls mit Gewalt, durchsetzen und beweisen will und deshalb so viele menschliche Beziehungen zerbrechen, auseinandergehen und gar nicht erst entstehen können. Wo Ehen geschieden werden, wo Kriege entstehen, wo der eine den anderen übervorteilt. Wo bleibt da noch Platz für einen liebenden Gott, wenn der Mensch sich doch selbst für viel größer hält? Doch Gott seinerseits liebt den Menschen bedingungslos, den er gemacht hat, und zwar jeden Einzelnen. egal was er auf dem Kerbholz hat. Und so möchte Gott den Menschen verändern und begegnet ihm in seiner Liebe, nämlich in seinem Sohn, in Christus, der für die Sünden aller Menschen gestorben ist, und zwar freiwillig. Und das ist auch der ausschlaggebende Punkt, weil er uns zuerst geliebt hat, sind wir überhaupt in der Lage, Gott wieder zu lieben. 1. Johannes 4, Vers 19. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist aber längst nicht alles, weil wir nicht nur davon reden können, dass wir Gott lieben, übersehen dabei aber vielleicht unsere Schwester oder unseren Bruder. Darum müssen wir die Zusammenhänge betrachten. So heißt es also weiter: Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. So ist Gottes Gebot der Liebe das Allergrößte. Und wenn wir dieser Liebe in unserem Leben genug Raum geben, so können wir aus seiner Kraft heraus die Welt ein kleines Stück verändern. Als leuchtendes Beispiel und als Zeugnis dieser Liebe Gottes für die ganze Welt. Die Liebe, von der unser Herr Jesus im Neuen Testament spricht und damit nichts Neues lehrt, muss in die praktische Tat umgesetzt werden. Wer demzufolge Gott kennenlernen will und Jesus und seine Taten verstehen will, muss sich immer wieder vor Augen halten, was Jesus gesagt hat und vor allen Dingen gelebt hat. So erging es auch einem Schriftgelehrten, der Jesus herausfordern wollte. Wir werden letztlich nichts anderes von unserem Herrn hören als dieses, Matthäus 22, ab Vers 35. Und es fragte einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, und versuchte ihn und sprach: Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Wenn wir dieses Gebot in unserem Leben umsetzen, so dürfen wir erleben, wie auch wir immer mehr von dieser Liebe ergriffen werden. Das ist wie ein Kreislauf. Deshalb ist es wichtig, nicht nur von der Liebe zu reden, sondern auch in Liebe zu handeln. Wenn wir nämlich das, was wir reden, auch in die Praxis umsetzen können, so haben wir mit Sicherheit den wichtigsten Schritt unseres Glaubens verstanden und getan. Denn es ist nicht nur ein Gebot des Höchsten, sondern darin spiegelt sich letztlich unser ganzes Vertrauen in unseren Herrn Jesus Christus und in unseren Gott wider. Und so führt uns die Liebe, die wir zu Gott haben, zum tätigen Glauben an dem Nächsten und vor allen Dingen an den Glaubensgeschwistern. Und ein Beispiel praktischen Glaubens hält uns Jakobus vor Augen. Jakobus 2, ab 14. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn erretten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch, ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige, was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke, und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Aber gerade hierbei dürfen wir nicht die Werke über den Glauben stellen. Denn der Glaube aus Liebe geboren, weil Christus uns zuerst geliebt hat, steht über den Werken. Doch ein Glaube, der nicht sichtbar in Werken oder in Taten gelebt wird, ist genauso tot wie ein bloßer Standpunkt. Beides, Glaube und Werke, und wir fügen noch die Liebe mit ein, gehören für den Glaubenden zusammen, der in der Nachfolge Christi lebt und seinem Herrn dienen will. Und dazu gehört noch ein weiteres, nämlich das Leben im Gehorsam gegenüber Gott. Was nützt es, wenn ich sage, ich habe Liebe oder ich liebe Gott, und es ist mir dabei völlig egal, was eigentlich sein Wille für mein Leben ist? Niemand kann im Ungehorsam Gott auf Dauer folgen. Und hierbei meine ich nicht, dass man auch manchmal fallen kann, wobei Gott einem wieder aufhilft, sondern der bewusste Ungehorsam, der Gott ablehnt und nicht vertrauen will, ist hier gemeint. Irgendwann muss alles offenbar werden, und dann wird man die wahren Beweggründe eines jeden sehen. Die alten Schriften vergleichen dies immer so mit den Opferritualen, die doch nicht darüber hinwegtäuschen können, dass Gott lieber ein gehorsames Herz haben will als Schlacht- und Brandopfer. Womit soll ich vor den Herrn treten, mich beugen vor dem Gott der Höhe? Soll ich vor ihn treten mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern? Wird der Herr Gefallen haben an Tausenden von Widdern, an Zehntausenden von Bächen Öls? Soll ich meinen Erstgeborenen geben für mein Vergehen, die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele? Man hat dir mitgeteilt, o Mensch, was gut ist, und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und demütig zu gehen mit deinem Gott. Soweit Micha 6, 6 bis 8. Gott ist gütig. Und wenn wir seine Güte über unserem Leben annehmen, sollen wir da nicht auch Güte üben an den Menschen, die Gott ebenso am Herzen liegen? Wenn wir demütig gehen mit unserem Gott, der nur Gnade, Barmherzigkeit und Güte für den Menschen hat, so wie Micha es hier schreibt, so werden wir erkennen, was Gott wirklich gut gefällt und was unsere Aufgabe ist. Denn an Güte habe ich Gefallen, nicht an Schlachtopfern und an der Erkenntnis Gottes mehr als an Brandopfern. Hosea 6, Vers 6. Soweit Zitate aus dem Alten Testament. Aber auch im Neuen finden wir den gleichen Willen unseres Vaters. Denn wie gesagt, entgegen der meist allgemeinen Meinung, Gott würde sich widersprechen, das Alte zählt nicht mehr oder trifft heute nicht mehr zu, stimmt nicht. Denn unser Gott ändert sich nie. Und deshalb haben seine Worte zu aller Zeit die gleiche Kraft. Und sie werden ihre Wirkung nicht verfehlen, denn einmal wird sich jedes Knie vor dem Vater beugen müssen. Dann wird sich keiner rausreden können mit Worten wie, er hätte nichts gewusst und es hat mir ja keiner was gesagt. Was ist aber nun unsere konkrete Aufgabe als Gläubige in dieser Zeit, die den Herrn liebgewonnen haben? Das gute Wort unverschlüsselt und unverwälscht an die Menschen weiterzugeben, die es brauchen. Das ist unsere Aufgabe. Denn schließlich waren auch wir ehemals Fremde gegenüber Gott und seine Feinde. Gott hat uns in seiner Liebe aber zu Freunden gemacht, die sich seine Kinder nennen dürfen. Und so bietet er seine Gnade nicht nur uns, sondern allen Menschen an. So rettet einzig der Glaube an Christus und können Werke allein nicht helfen. Es braucht keinen Gutmenschen, den gibt es auch gar nicht, weil kein Mensch gut vor Gott ist. Alle sind wir Sünder. Jetzt stellt sich nur noch die entscheidende Frage: Sind wir gerettete Sünder oder Verlorene, die sein Wort nicht annehmen wollen? Paulus ermahnt die Epheser und damit auch uns, die guten Gaben, die uns Gott gegeben hat, einschließlich der Gnade, zu nutzen und nicht unsere Geschenke brach liegen zu lassen. So dürfen wir leben und handeln aus Liebe, wie es Gott wohl gefällt. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Hier vereint sich alles, einzig in Christus aus Glauben und in seiner Liebe, mit der er die Menschen liebt und sich selbst gegeben hat, als ein heiliges und fleckenloses Opfer, damit der Mensch Heil, Rettung und Erlösung findet und eben nicht verloren geht. Deshalb ist das Einzige, was zählt, der durch Liebe wirksame Glaube. Und damit möchte ich auch zum Schluss kommen, denn wenn uns auch die Kraft manchmal dazu fehlt, so können wir dennoch unseren Gott lieben, weil er selbst die Liebe ist und uns alles gegeben hat und geben wird, was wir brauchen, um ihn und unseren Nächsten lieben zu können. Dabei ist es nicht wichtig, wer man ist oder woher man kommt. Wie wir es in der Lesung gehört haben, den Juden zuerst, aber dann allen anderen. Wichtig ist aber überhaupt an Christus mit reinem Herzen zu glauben. Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Alles andere hilft uns demnach nicht weiter und bringt keinen Nutzen, als nur Liebe zu üben, wo immer wir die Gelegenheit dazu haben. Denn schließlich werden Kinder Gottes an der Liebe, die sie zueinander und untereinander haben, erkannt. Und so werden wir auch von der Welt gemessen. Darum bleibt nur eines zu tun: Liebe zu leben, unserem Gott und Herrn zu folgen, der uns die Liebe vorgelebt hat. Denn Gott ist Liebe. Darum zur Bekräftigung noch einmal einen Text aus dem 1. Johannesbrief. 1. Johannes 4, Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Wenn wir also in Christus Jesus sind und bleiben, sind wir ebenso in der Liebe. So schenke uns Gott immer wieder die Kraft zu lieben, unseren Gott und Herrn Jesus Christus und unseren Nächsten. Amen.